DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Das Thema heute: Bauen. Bauen? Vor anderthalb Jahren unterhielt ich mich schon mit Simon Weigand, geschäftsführender Partner bei ACMS Wuppertal, hier am Freilichtmuseum Detmold. Damals lag der Fokus des Gesprächs auf dem Lehmbau, der hier in Detmold Europarekorde aufgestellt hat. Das Gespräch ist in der September-Ausgabe der DBZ 2024 nachzulesen. Ganzheitlich nachhaltig sei der Bau, der neben allem baulich, konstruktiv, planerisch, materiellem zuallererst ein Empfangs- und Aufstellungsgebäude darstellt, in dem auch die Museumspädagogik endlich die ihr zustehende Rolle spielen kann. Heute möchte ich mich mit Simon Weigand weniger über die Lehmwand unterhalten, eher darüber, wie ein solches Projekt entwickelt und dann gebaut wird. Bauen eben. Das DBZ-Team heute bin ich, Benedikt Kraft. Ich freue mich auf das Gespräch hier am Neubau, in dem immer noch fleißig gewerkelt wird, wie man im Hintergrund hört. Hallo Simon.
Hi. Hallo Benedikt.
Ja, schön, dass du Zeit hast, und legen wir gleich los. Zeit ist natürlich relativ. Du musst auch gleich schon wieder in alle möglichen anderen Veranstaltungen. Darum beeilen wir uns. Wann wird denn eröffnet und was ist noch zu tun? Von draußen sieht es schon ganz gut aus.
Also das Ziel heißt Sommer. Und ich glaube, gerade arbeiten alle sehr intensiv daran, dass auch der Sommer gelingt. Und für ein solches Projekt, was über einen so langen Zeitraum läuft, ist es, glaube ich, auch wichtig, irgendwann ein Datum zu bekommen.
Habt ihr ein Datum? Weil der Sommer ist natürlich, es sind drei Monate.
Ich glaube, es gibt ein Datum beim Bauherrn.
Okay.
Und wir haben erstmal ein Datum mit der Bauaufsicht, so als für uns Schlussstein. Mhm. Und das ist das Ziel, wo alle darauf hinarbeiten. Das heißt, viele kleine Restleistungen, Inbetriebnahmen, Sachverständigenabnahmen und zu guter Letzt dann in der positiven Hoffnung die beaufsichtigte Abnahme.
Gibt's da gerade noch irgendwo ein Mini-Problem? Gibt's einen Haken, wo ihr sagt, oh, hoffentlich klappt das?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man viele Einzelkomponenten hat, die jetzt zu Gesamtsystemen zusammenzuführen sind oder dann auch wirklich tatsächlich in Zusammenhang zu bringen zu sind. Eine Brandmeldeanlage funktioniert nur dann vernünftig, wenn auch die Brandschutztore, die damit gekoppelt sind, funktionieren und umgekehrt. Und ich glaube, diese Sachen jetzt zu prüfen, in Betrieb zu nehmen und gegeneinander zu testen und miteinander zu testen, ist zurzeit so der entscheidende Punkt, an dem man eben arbeitet. Da ist viel Theorie im Vorfeld entwickelt worden, wie das funktioniert, aber am Ende müssen die Bauteile auch miteinander kommunizieren.
Genau. Muss die Praxis klappen. Wie viel, sagen wir mal, Mini-Baustellen, so ganz grob sind denn das, die jetzt tatsächlich noch einer Prüfung unterzogen werden? Ganz grob.
Vielleicht 20, 30 Baustellen, sowas bestimmt. Weil dieses Gebäude einfach unglaublich viele Anforderungen an Brandschutz, an Sicherheitstechnik, an Barrierefreiheit, an Versammlungsstätten, aber eben auch an Ausstellungstechnik stellt. Und das übereinander zu bringen, sind viele, viele, viele einzelne Themen.
Nun sitzen wir hier noch in einer der letzten Containerbüros, die ja hier auch so langsam verschwinden, was ja schön ist, weil dahinter kommt dann der Bau wirklich endlich mal zur Geltung. Könntest du denn in einem Satz, geht's nicht, aber in drei Sätzen, das Projekt einmal ganz kurz skizzieren, damit die Zuhörer so ein ganz kleines Bild davon haben, wenn sie es nicht eh schon alle gesehen haben, aber...
Also das Gebäude hier am Fuße im Eingangsbereich vom Freilichtmuseum besteht eigentlich aus drei Gebäudeteilen mit einem verbindenden Erdgeschoss, welches sich insgesamt versucht, maximal so in die hangige Topografie einzugliedern, dass kein Monumentalbau entsteht. Und das passiert eben dadurch, dass wir die fast 40.000 Kubikmeter Raumluftvolumen, die da jetzt entstanden sind, bis zu 7 Meter tief in die Erde bauen und damit eben versuchen, wirklich eine Kleinteiligkeit zu generieren, wie eine Art Dorfcharakter, die eben auch dem Ausstellungskonzept des Freilichtmuseums gerecht wird.
Ja, sind diese 7 Meter tief, sind das auch Museumsnutzflächen oder ist das dann schon, sagen wir mal, Kellergebäude für Technik?
Das ist alles erdgeschossige Museumsfläche, okay. Ausstellungsfläche, Ausstellungslagerfläche. Und einfach aufgrund der Topografie vorne geht man ebenerdig rein und hinten ist man auf einmal 7 Meter im Berg.
Was, wie hoch ist denn der höchste Raum, Ausstellungsraum, so circa?
8-9 Meter
ungefähr. Wow.
Also die Anforderung war immer, es muss ein historischer Mähdrescher reinpassen.
Der dann wie hoch ist? 5-6 Meter.
6 Meter.
Wow.
Und tatsächlich, der soll auch kommen. Also es war nicht eine Theorie, sondern der soll tatsächlich kommen. Und insofern freuen wir uns auch, dass wir nicht einen Raum gebaut haben, der so gar nicht genutzt wird, sondern tatsächlich die machen ernst.
Und das heißt ja also, ihr habt ein großes Scheunentor dann auch irgendwo vorgesehen?
Wir haben große Tore, die dann aber möglichst wieder verputzt, lackiert, gestrichen werden, kaschiert werden, dass man es eigentlich...
Unauffällig. Großes Projekt, sicherlich auch sehr komplex, wie man ja heute gerne sagt, also sehr viele Fachplaner mit beteiligt. Wer waren denn hier die Wesentlichen, die euch unterstützt haben?
Also ich glaube, so aus dem Wettbewerb heraus haben wir erstmal nur mit einem Landschaftsarchitekten gearbeitet, weil das Projekt natürlich nur dann funktioniert, auch konzeptionell, wenn es in die Landschaft vernünftig eingebunden ist. Also das hat viel mit intuitiver Orientierung, mit Besucherströmen, mit Leitung und sowas zu tun.
Ganz, ganz kurz, gab es da eine gute Zusammenarbeit? Insofern natürlich gab es eine gute Zusammenarbeit, aber gab es da Dinge, wo ihr gar nicht dran gedacht habt? Also wo wirklich der Landschaftsplaner gesagt hat, das muss man am besten so und so machen? Und habt ihr gesagt, ja klar, ja, ja, jetzt, wo du es sagst. Gibt es so, solche Punkte? Also gerade was das Intuitive angeht.
Es gab schon einige deutliche Punkte, zum Beispiel wie die Ausgestaltung des Vorplatzes ist. Mhm. Was für eine Aufenthaltsqualität das zum Beispiel hat, dass wenn ich ankomme, verweile, das Gebäude erleben möchte, den Außenraum erleben möchte, welche Qualität hat der Platz, welche Wahrnehmbarkeit hat aber auf der anderen Seite das Gebäude von der Straße aus, die durch diesen Vorplatz eben in Teilen auch kaschiert wird. Und das sind Diskussionen, die wir teils bis spät in die Abendstunden tatsächlich geführt haben und auch in späten Planungsphasen wirklich das Skizzenpapier und den schwarzen dicken Edding nochmal rausgeholt haben.
Okay.
Und aber kontrovers, aber nach vorne diskutiert.
Ja, ja. Wer waren denn jetzt, ich habe dich gerade unterbrochen, nochmal dann die Fachplaner, also über den Wettbewerb hinaus, dann geht's ja in die Detailplanung, in die Werkplanung irgendwann. Wer kommt dazu? Also außer jetzt Brandschutz. Das wird das, was immer dabei ist. Statiker?
Brandschutz, Statik, TGA, Bauphysik fällt einem immer ein. Insgesamt, ich habe tatsächlich in Vorbereitung zu dem heutigen Tag mal nachgeguckt, es waren über 30 Fachplaner beteiligt.
Wer waren die Exoten?
Nicht so häufig arbeiten wir mit Artenschutzgutachtern. Nicht so häufig arbeiten wir mit Hydrogeologen.
Die deswegen hier mit dabei waren, wegen der Hanglage und man wegen Wasserdrücken auf Gebäude und so weiter.
Genau, musste. Dass wir einfach gucken mussten, wie wir das Wasser ums Gebäude herumführen, ohne jetzt irgendwie mit besonderen WU-Konstruktionen eigentlich versuchen, das Wasser ganzheitlich zu nutzen. Also tatsächlich das Wasser, was wir auch nicht oberirdisch, sondern unterirdisch generieren, wird tatsächlich dem Gebäude als Brauchwasser wieder zur Verfügung gestellt. Und wie sowas dann geht, damit auf der einen Seite der Anlagentechniker sagt, ich brauche Wasser und der Hydrogeologe sagt, ich habe Wasser und wie man die beiden zusammenbringt, entstehen dann spannende Diskussionen.
Und wie mächtig ist so etwas? Also ist das dann wirklich, beim Klima wundert man sich ja manchmal als Laie zumindest, welche gigantischen Apparaturen so ein Gebäude dann mit entsprechender Luft versehen müssen. Ist das beim Wasser ähnlich oder ist es eher so etwas, was passiv reagiert? Oder gibt es da auch Pumpenanlagen, Drainagen, große Rohre mit entsprechenden Durchmessern? Ist das aufwendig gewesen?
Genau, also es gibt ein ganzes zergliedertes Netz unter dem Gebäude an Sammelleitungen, die das Wasser eben einfangen und dann tatsächlich auch zu einem Speicher führen, das dann wiederum in das Gebäude gepumpt wird, filtriert wird, damit es dann eben tatsächlich als Brauchwasser nutzbar ist, beispielsweise in der WC.
Okay, ihr nutzt tatsächlich das Wasser, was anfällt.
Wir nutzen tatsächlich das Wasser, was anfällt, weil wir bei dem Gebäude, kommen wir vielleicht später noch zu, wirklich versuchen, so ein bisschen das Ressourcenmanagement, was das Gebäude braucht und was an der Liegenschaft zur Verfügung steht, eigentlich miteinander zu zusammenbringen. Und da wirklich so einen Kreislaufgedanken eigentlich verfolgen, zu sagen, nicht immer nur aus der Bedarfsbrille zu schauen, das ist alles im Überfluss vorhanden, sondern andersrum eigentlich zu sehen, was habe ich erstmal und wie weit komme ich damit eigentlich auch autark klar.
Wie wurde denn nach dem Wettbewerbsgewinn, der ja nun schon 7 Jahre zurückliegt, was eigentlich angemessen an so einem relativ großen Projekt fast schon vorgestern ist, wie wurde denn da das Projekt nochmal feingetuned? Also ihr habt euren Entwurf abgegeben, der in der Regel auch noch nicht sozusagen alles abdecken kann. Dann hat sich im VGV-Verfahren, so war es glaube ich, dann der Bauherr die Dinge nochmal angeguckt. Was war da eine? Gab es eine gravierende Änderung oder ist mehr oder weniger alles so durchgekommen?
Ich glaube, was nach dem Wettbewerbsentwurf, wo wir ja wirklich als geloster Teilnehmer dann eher zufällig uns gegen die hochkarätig besetzte Mitbewerberschaft durchgesetzt haben, im VGV-Verfahren so erste Ansätze nochmal durchgekommen sind, wie man eigentlich loslegen möchte, wie man so ein Projekt eigentlich beginnen möchte. Spannend war dann aus unserer Sicht vor allen Dingen so der Projektstart, die ersten Kick-Off-Gespräche mit den Bauherren, um irgendwie auch nochmal zu hinterfragen, ob das, was tatsächlich in so einer Auslobung, die ja erstmal neutralisiert ist, steht, tatsächlich auch so gemeint ist, wie tatsächlich die Ambitionen des Bauherrn sind, welche Ziele konkret wirklich verfolgt werden, was man mit dem Entwurf vielleicht auch schon getroffen hat, was man noch nicht getroffen hat, und wo der Bauherr am Ende tatsächlich hin will. Sowas lässt sich in Teilen aus einer Auslobung ableiten, aber im persönlichen Gespräch dann nochmal viel, viel besser, ehrlicherweise.
Waren denn dann die Anforderungen am Ende höher oder war der Bauherr überrascht von euren Angeboten sozusagen? Also musste dann nachgelegt werden eurerseits oder hat der Bauherr gesagt, wow, ihr habt so viel gute Ideen abgeliefert, damit haben wir jetzt erstmal so nicht gerechnet, passt.
Ich glaube, das war eine ganz gute Gegenseitigkeit. Auf der einen Seite sind wir mit vielen Ideen gekommen, aber der Bauherr hat auch sehr hohe Ansprüche gestellt und hat auch gesagt, nee, da bin ich jetzt nicht mit zufrieden. Ich will auch weitere Optionen kennenlernen. Ich möchte die geprüft haben und will verstehen, wie man das Gebäude noch weiterentwickeln kann. So hatten wir eigentlich nach dem Wettbewerbsstand eher eine Art gute Basis, wie eine Art Rohdiamant, den es dann aber galt, entsprechend fein zu schleifen.
Nun ist ein solches Haus ja nicht gerade ein Allerweltsprojekt für ein Büro. Was habt ihr denn an Erfahrungen aus vergangenen Projekten hier einbringen können? Und was habt ihr dazugelernt? Was habt ihr mitgenommen?
Also gelernt haben wir erstmal eine ganze Menge, glaube ich, auch dass ein so großes Projekt anstrengend ist.
Wie viel war aus dem Büro ungefähr? Wie viele Kollegen haben da mitgearbeitet?
Kernteam immer so 5 bis 6.
Ah doch, wow.
Ja, dann kam es mal noch ein paar dazu, ja, ja. Ein paar weniger, so ja, ja. Über die Phasen hinweg. Und ich glaube so, natürlich hatten wir im Vorfeld gewisse Erfahrungen zu verschiedenen Themen, die sich auch hier widerspiegeln, gesammelt. Aber ich glaube, Architektur ist so heterogen, dass wir sowieso immer mit neuen Aufgaben konfrontiert sind. Und sei es nur, weil sich Normung geändert hat oder ähnliches. Und insofern ist ja eher die Frage, ob man die inhaltliche Erfahrung mitbringt oder ob es mehr darum geht, sich sehr systemisch an Problemstellungen heranzubegeben und wie man die eigentlich lösen kann. Was ich bei dem Gebäude immer wichtig finde zu sagen, ist, es braucht auch eine ganze Menge an gesunder Ehrlichkeit, zu erkennen, wo die eigenen Grenzen sind, der Kompetenz oder des Fachwissens, und dann eben für gerade diese Sonderthemen, die hier auch stattgefunden haben, wirklich sich Leute zu suchen und zu finden, die dann eben mit einem Spezialwissen auch wirklich weiterhelfen können.
Ja, warum?
Und das ist so vielleicht eine Art, wie hier auch mit dem Bauherrn zusammengearbeitet wurde, wo ganz klar gesagt wird, okay, wir wollen Dinge, die so noch nicht gebaut wurden und wir wissen dementsprechend auch nicht, wie sie gebaut werden, aber wir können Leute fragen, die eine Idee davon haben, wie man das bauen kann. Und das war eine sehr gute Offenheit und das war nie ein Gegeneinander oder eine Konfrontation, warum weiß der Architekt das wieder nicht, sondern vielmehr zu sagen, okay, er sagt es mir wenigstens auch und versucht einen Weg aufzuzeigen, wie es aber gehen kann.
Ja.
Und so, glaube ich, ist der grundlegende Basis dafür, dass man solche Dinge dann auch gemeinsam entwickeln kann.
Ja klar, also ich glaube, so erzeugt man dann auch gegenseitiges Vertrauen. Also dann, wenn der andere sozusagen sagt, okay, ich kann Kompetenz heranziehen, das ist jetzt gerade zu viel, dann spricht das ja tatsächlich für denjenigen, welchen der das so äußert und das nicht einfach versucht und am Ende dann Fehler macht. Jetzt waren mit dem Lehmbau, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, da gab es Probleme, weil es schwierig ist, an gute Lehmbauer heranzukommen, die dann auch so eine große Aufgabe zu erledigen haben und die das auch können. Aber da wollten wir jetzt nicht von sprechen. Gab es eine andere Position hier irgendwo im Bauprozess, wo ihr gesagt habt, da kommen wir nicht weiter, da brauchen wir jemanden?
Also der Lehmbau war schon im Gesamten, glaube ich, speziell von der Ausführung am Ende bis hin, aber ganz vorne angefangen, Planung, Konzeption, Genehmigung, Baustellen, Disposition, Vorbereitung, Management, war es insgesamt eine komplexe Aufgabe. Ich glaube aber, das kann man sich auf viele große weitere Aufgaben übertragen. Ob das der Betonbau war, bei 7 Meter in die Erde zu bauen, braucht es eben Beton, mit den anspruchsvollen Geometrien, und teilweise dann eben schwierigen Betonrezepturen und des ökologischen Anspruchs, die hier eingesetzt wurden, in Abhängigkeit aber trotzdem zu komplexesten Bauteilgeometrien, die da generiert werden mussten, über den teilweise ja leim- und stahlfreien Holzbau, der so auch in der Konzeption noch nie gemacht wurde, wo man einfach an bautechnische Grenzen stößt. Also um da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Ja, sehr gerne.
Die Träger sind hier in Teilen eben leim- und stahlfrei und es ist möglich, die bis zu einer Länge von 13,50 Meter zu produzieren. Wir haben einen Träger, der ist 13,70 Meter und es geht nicht, weil wir keine Trocknungsgerätschaften gefunden haben, um das Rohholz trocknen zu können. Die sind diagonal in das Gerät reingestellt worden und da war 13,50 Meter einfach die geometrische Grenze. Somit haben wir jetzt eher einen Träger, der eben ein konventioneller Leimholzbinder ist und
okay.
Andere sind eben leimfrei.
Guck ich mir gleich an.
Wenn du findest, ich bin gespannt.
Wie wurde denn die Planung technisch abgewickelt? Heute wird mehr, oder macht man alles mit BIM, digitalen Zwilling, Tablets auf der Baustelle oder seid ihr doch mehr mit ausgeplotteten Plänen losgezogen? Wie funktioniert so etwas?
Also ich glaube, gerade bei den prägenden Gewerken ist mittlerweile ein digitaler Austausch und eine digitale Kommunikation Alltag und das ist wirklich gut. Insbesondere in Anbetracht von erhöhten Termindruck und Kostendrucksituationen wirklich in einem sehr engen Austausch zu sein. Wenn man sich das mal vorstellt, vor 10 Jahren gab es praktisch keine Videokonferenzen. Und heute ist das Alltag. Man hetzt von Videokonferenz zu Videokonferenz. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, in einer Kurzfristigkeit Abstimmungen zu takten, um nicht erst 4 Wochen zu produzieren und dann zu merken, das ist gar nicht richtig, was ich produziert habe.
Oh, das wird schon was gebaut. Und
genau. Das heißt, ich habe natürlich die Möglichkeit, hier ist es so gewesen, wir haben mit einem 3D-Modell gearbeitet. In Anlehnung an BIM, kein vollwertiges BIM, weil der Bauer es auf der einen Seite nicht wollte, nicht brauchte und wir dann eben auch den Mehrwert nicht gesehen haben, aber natürlich für die Geometriebildung ein 3D-Modell braucht, um Kollisionen, um Schnittstellen, um Anschlusssituationen zu prüfen. Und wirklich dann von Woche zu Woche über mehrere Jahre hinweg wirklich mit den entsprechenden Beteiligten dann uns virtuell getroffen haben, durch das Gebäude gegangen sind und uns Problemstellen angeguckt haben.
Das heißt aber, das digitale Modell selber gab es nicht irgendwo als Kopie, in die andere reingearbeitet haben, sondern man hat sozusagen in seinem eigenen Modell mit den anderen zusammengearbeitet. Die hatten aber keinen Zugriff.
Genau, also wir haben allerdings deren Modelle immer wieder bei uns implementiert, auch kollisionsgeprüft, also so wie man es heute eigentlich auch macht, wenn es um das Thema Montageplanung geht. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Firmen, die noch ganz konventionell arbeiten und das vollkommen vorwurfsfrei. Ein Estrichleger arbeitet hier nicht zwingend mit einem 3D-Modell oder mit virtuellen Planungsunterlagen. Der arbeitet auch mit Papier. Mhm. Insofern muss man auch in der Lage sein, auch solche Gewerke hier bedienen zu können. Das ist Kommunikation von dem, was man braucht und von dem, was man haben möchte und das Kommunikationsmittel hängt immer von den Parteien ab, die sich unterhalten wollen. Das kann mal hochdigitalisiert erfolgen und manchmal erfolgt das eben auch noch ganz banal auf Papier oder auf Skizzenpapier.
Gilt der LWL, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, ja als sozial engagiert zumindest, aber er hat auch, wie man ja auch in der Auslobung des Wettbewerbs gesehen hat, hohe Ansprüche an das Soziale vielleicht auch, das Gesellschaftliche. War das in der Zusammenarbeit herausfordernd, anders als üblich? Ich würde mal sagen, der LWL muss ja auch gegenwärtige Problemlagen im Bauen, wie Umwelt, Klimawandel und so weiter und so weiter, soziale Aspekte etc. irgendwie in dem Gebäude wiedergespiegelt sehen als verantwortlicher Bauherr. Wie habt ihr das empfunden? Ist das etwas anderes gewesen, als jetzt für die Stadt ein Rathaus zu bauen, wo es möglicherweise das gleiche ist?
Also, Verantwortung. Ich glaube, es war herausfordernd. Es war eine Herausforderung im positiven Sinne, zu sagen, wirklich zu versuchen, ein, wie du es eingangs beschrieben hast, ganzheitlich nachhaltiges Gebäude zu entwickeln. Und das waren auch die Ansprüche des LWL. Und du hast es schon gesagt, wir reden über die letzten 7 Jahre. Das heißt, es gab viele äußere Einflüsse, sei es Corona, sei es der Ukraine-Konflikt, der Angriffskrieg, oder andere Hemmnisse, die dazu geführt haben, dass sich dieses Projekt entwickelt hat. Mhm. Und es war auch da seitens des LWL natürlich immer wieder gefordert, die Entscheidungen und die Festlegungen, die man getroffen hat, nochmal zu hinterfragen und zu diskutieren. Das ist anstrengend. Und manchmal wird man sich auch ein anderes Ergebnis aus einer solchen Diskussion heraus wünschen. Ich glaube, was aber im Grunde sehr, sehr gut funktioniert hat, ist ein Verständnis davon, wo es Stellschrauben gibt zum Nachjustieren und wo es an die Grundsätzlichkeiten der Architektur geht. Die hat dieses Gebäude über den gesamten Zeitraum trotz dieser großen Unwägbarkeiten, die wir hatten, nie verloren. Das hat auch der LWL wunderbar verstanden, dass diese Qualitäten erhalten bleiben. Und wo wirklich dann man sagen kann, da kann man optimieren und es gibt andere Bereiche, da kann man eben nicht mehr
optimieren. Optimieren, da fällt mir jetzt natürlich zu ein, oder architektonische Qualitäten sind im Wesentlichen ja der Raum, den ihr hier abgeliefert habt. Konntet ihr da in den Volumen so bleiben oder wurde es irgendwie etwas geschrumpft? Gab es da Veränderungen, wo ihr sagt, hätte man lieber dann doch den ursprünglichen großen Wurf gehabt und jetzt müssen wir etwas kleiner werden? Gott sei Dank gab es ja den Mähdrescher, der hat ja verhindert, dass die Decken niedriger werden.
Nee, genau. Und genau das gab es.
Oder meine Frage zielt halt so ein bisschen darauf, gab es, sagen wir mal, an der Fassade anderes Material? Also wo habt ihr denn dann am Ende pragmatisch vielleicht gespart, ohne dass es wehgetan hat?
Genau, ich glaube, man sieht das, man kann das in vielen Details am Ende sehen. Mhm. Also das Gebäudevolumen hat sich gar nicht verändert, eigentlich, von der Entwurfsplanung bis zur Realisierung. Man hat sicherlich in einzelnen Materialqualitäten gespart. Ein ganz plakatives Beispiel ist, die komplette Fassade war ursprünglich in Lärchenholz gedacht. Was aber 2022, 2023 fast unmöglich war, auf dem europäischen Markt zu bekommen, weil es diese Russland-Sanktionen gab. Auch
sibirische Lärche?
Kann man eine andere Diskussion darüber führen, genau. Ja. Es war fast nicht verfügbar und wenn es verfügbar war, dann zu Konditionen, die überhaupt nicht tragfähig waren. Und insofern hat man sich dann eben für Fichtenholz entschieden, vielleicht in einer etwas anderen Einbausituation nochmal, was das Thema Belüftung und Dauerhaftigkeit angeht, weil es eben ein nicht so dauerhaftes Holz ist wie Lärchenholz, was der Gebäudewirkung kein Abriss tut, gar nicht, aber was dann eine Einsparung im Detail war. Und ich glaube, dass was gelingt ist, wenn man jetzt durch das Gebäude geht, man immer noch das Gefühl hat, okay, hier ist nicht mit dem großen Rotstift angesetzt worden, wenngleich trotzdem sicherlich viele kleine Einsparungen am Ende trotzdem auch etwas bewirkt haben.
Bevor ich zum Schluss komme, bei solchen Projekten würde ich jedenfalls mal sagen, wäre der Anspruch der Architekten ja auch der, an der Möblierung beteiligt zu sein, an der Ausstellungsmöblierung, zumindest beratend oder als künstlerische Oberleitung, wie auch immer, wie man es fast bezeichnen will. War das bei euch auch der Fall oder gibt es einen Ausstellungsmacher, der das mehr oder weniger dann alleine gemacht hat?
Also es gibt einen separaten Innenarchitekten, der das gemacht hat, wo wir aber zumindest auch von Anfang an immer in die Gespräche mit eingebunden waren, sowohl schon in der Findungsphase dieses Büros. Da handelt es sich um das Büro Atelier Brückner aus Stuttgart, das ist ein sehr renommiertes Büro, wenn es um Ausstellungsarchitektur geht, genau. Ja. Und trotzdem waren wir da sehr früh auch in die Gespräche eingebunden, zumal auch das Projekt schon einen gewissen Reifestand hatte, als die an Bord gekommen sind. Das heißt, die Schnittstellen auch wirklich sehr eng abgestimmt werden mussten, damit nicht eine Ausstellungsarchitektur gegen das Gebäude arbeitet, sondern dass das Gebäude, so wie es dann zu dem Zeitpunkt eben schon gereift war, auch die Ausstellungsarchitektur tatsächlich erst ermöglicht. Und dementsprechend war der Prozess sehr intensiv, aber der Austausch war gut und ich glaube, das Ergebnis spiegelt dann eben auch eine Innenarchitektur wider, die die Qualität der Gebäudehülle oder des Gebäudes an sich dann eben auch entsprechend weiterführt.
Über dem Projekt schwebt ja so ein bisschen das große Schild der Nachhaltigkeit. Du hattest gerade das Stichwort Kreislauffähigkeit und so weiter gebracht. Könntest du das noch einmal erläutern? Das scheint ja doch ein sehr, sehr zentraler Punkt hier auch zu sein. Und da würde es mich schon interessieren, wie man so ein doch großes Volumen mit auch viel Beton am Ende dann so umsetzt, dass man auch sagen kann, das ist unter den gegebenen Umständen wirklich das Beste, was man in der Hinsicht hat machen können. Und möglicherweise für andere Bauten sogar auch eine kleine Referenz darstellt.
Ja, ich glaube, das ist ja die wesentliche Grundidee dieses Gebäudes. Es ist ein Ausstellungsgebäude und es ist ein Anschauungsobjekt. Es kommen Menschen her, die etwas über die westfälische Alltagskultur lernen wollen und auf der anderen Seite aber eben natürlich auch über kontemporäre Baukultur. Und ich finde, wenn wir uns Bauen heute angucken, dann wissen wir, dass wir einen wahnsinnigen Impact haben, sowohl was den Ressourcenverbrauch angeht, als auch was die CO2-Emissionen angeht. Mhm. Ich glaube, an beidem müssen wir arbeiten. Es gibt gewisse Synergien, die man da nutzen kann, dass wenn wir weniger Ressourcen verwenden und die richtigen Ressourcen verwenden, dass wir automatisch auch einen geringeren Impact auf die CO2-Bilanz oder auf die weiteren Umweltwirkungen haben. Und das ist hier eben in wirklich sehr, sehr vielen Teilbereichen versucht worden, was das Baustoffliche angeht, aber eben auch was das Anlagentechnische angeht. Natürlich befindet man sich in einem Gebäude, was sehr hohe Anforderungen an Klimakonstanz etc. stellt, einfach um das Ausstellungsgut überhaupt schützen zu können. Ja. Und nichtsdestotrotz ist ja die Frage, wie man auch mit passiven Maßnahmen da mitwirken kann, beispielsweise eben über wärmespeichernde Materialien, klimaregulierende Materialien, feuchtregulierende Materialien. Der Lehm hatte von Anfang an auch eine natürliche Logik, dass man ihn hier einsetzt.
Ist ja noch offen, ja.
Dass er, genau, damit er eben klimaregulierend auch einwirken kann. Und dann das, was ich eingangs erwähnt habe, natürlich die Frage, was habe ich denn an der Liegenschaft? Ich habe ganz viel Wasser, was hier ankommt. Ich habe sehr große Dachflächen, die mir eine Energieerzeugung ermöglichen. Ich brauche viel Energie für das Gebäude, aber auch für die Liegenschaft. Wir erzeugen mehr Strom, als das Gebäude eigentlich verbraucht, weil natürlich kein Mensch eine Photovoltaikanlage auf einem 500 Jahre alten Fachwerkhaus sehen will. Und hier kann man sie aber eben platzieren, sodass eben auch solche Energiekreisläufe, Stoffkreisläufe wirklich versucht werden, zirkulär gedacht zu werden. Der Lehm ist ein wunderbares Beispiel dafür. Es ist eigentlich ein Abfallprodukt, was an ganz vielen Baustellen anfällt, was man einsetzen kann. Das Stroh, was wir hier in der Gebäudehülle eingesetzt haben, ist eigentlich ein Abfallprodukt aus der Landwirtschaft. Es gibt gigantische Mengen, können wir wunderbare Dämmungen rausbauen, wenn wir sie richtig bauen. Und auch das Holz, einfach mit Fichtenholz wirklich auf eine Holzart zurückzugreifen, die in Deutschland immer noch die am meisten vorkommende Holzart ist.
Ja, ist es Schadholz? Nein.
Schadholz ist es nicht, dafür wäre es in der Fassade dann doch zu anfällig und im konstruktiven Bereich leider nicht einsetzbar, aber es ist trotzdem noch ein Holz, was sehr, sehr stark vorkommt in Deutschland, auch mit dem Waldanbau, den wir jetzt eben mehr vorantreiben, uns auch weiterhin zur Verfügung steht, aber auch da dürfen wir es nicht aus unserer Sicht verschwenderisch einsetzen, sondern auch da müssen wir aufpassen, dass mit den Bauaufgaben, die wir eben haben, die verfügbaren Ressourcen eben auch nicht überschätzen.
Dann werde ich mir gleich, nachdem ich vor Monaten mir die Baustelle angeguckt habe und da schon sehr beeindruckt war, das Gebäude mal so angucken, wie es jetzt dann kommt demnächst. Und würde dich einfach fragen, zum Abschluss, was ist denn so dein Lieblingsort? Also wo hast du gesagt, wow, also das ist ja besser, als ich es mir jemals vorgestellt habe. Jetzt sag nicht überall, also auf den Toiletten vielleicht nicht, aber wenn man reinkommt vielleicht oder in einem der großen Nebenräume oder wo, da mache ich nochmal eine Klammer auf. Du hattest gesagt, es geht auch darum, denjenigen, welche die hier hinkommen, sozusagen ein anderes Bauen oder ein zeitgemäßes Bauen zu präsentieren. Wie werden die das denn wahrnehmen können, das Neue, das Zeitgemäße? Mit dem Wow-Effekt vielleicht.
Also ich kann mich noch daran erinnern, an den Moment, wo wir zum ersten Mal die Lehmwände enthüllen konnten, also den Witterungsschutz zurückbauen konnten, weil ein Schutzdach drüber, also das Dach drüber gebaut war. Und dieser Moment, wenn man damals in den Eingang hereingetreten ist und steht dann wirklich vor dieser monumental wirkenden Wand, das hatte damals wirklich etwas ganz, ganz Berührendes. Und dieses Empfinden habe ich persönlich heute noch nicht in den Raum betrete. Und ich glaube, egal ob man aus der Bauwelt kommt oder ob man vielleicht mit Bauen gar nicht viel zu tun hat, man betritt dieses Gebäude und ich glaube, die Materialanmutung, die Raumwirkung, das macht was mit einem. Ich glaube, man versteht sofort, dass es ein besonderer Ort ist, der Menschheit. Und ich glaube, dieses unterbewusste Wahrnehmen des Ortes, in dem man sich da bewegt, ich glaube, das ist eine ganz besondere Qualität, die da in einem besonderen Maße auch mit der Geometrie entsprechend vielleicht auch den fachunkundigen Besucher fesseln wird.
Dann wollen wir mal hoffen, dass die Kollegen Ausstellungsmacher nicht so viele Vitrinen vor die schönen Wände stellen, sodass sie dann immer noch weiterhin zu Gelde kommen. Ich sage tausend Dank. Das ist wirklich ein gutes Gespräch. Es war sogar recht ruhig. Die Bagger, die hier draußen vor dem Büro hin und her gefahren sind, sind ruhig. Ich vermute mal, du hast irgendwie ein Zeichen gegeben. Dann haben die mit den Hacken geklackt. Wunderbar. Ich werde gleich noch ausführlich durch die Räume laufen können. Bin gespannt, ob sich das eine oder andere, was hier im Gespräch stattgefunden hat, dann auch vor Ort wiederfinden lässt. Ich werde auf jeden Fall nach dem 13,7 Meter langen Wagen Ausschau halten. Gucken, wie ich ihn finde. Danke dir jedenfalls sehr herzlich für das Gespräch und ich wünsche alles Gute für das jetzt noch kommende und natürlich für weitere spannende Projekte. Dankeschön.
Vielen Dank dir, Benedikt.
Das war DBZ, der Podcast. Ständig weiterentwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne per E-Mail an info@dbz.de. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Alle Folgen und mehr Informationen zu unserer Reihe gibt es überall, wo Podcasts zu finden sind, natürlich auf dbz.de.